Das ist etwas, was uns immer wieder als großes Manko auffällt und damit muss endlich Schluss sein. Es gibt keine X-Karte im Real Life.
Ja, das ist ein großes Manko. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das lösen, aber ich finde es super gut.
Eine Scheckkarte. Ja. Zücken wir, halten die der Person
Nein,
für die
Nein, ich gehe
Nase.
Jetzt. Ich ziehe die X-Karte. Ich möchte das nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über Dinge, mit denen jetzt mal Schluss sein muss.
Genau, Schluss damit.
Ja. Und unser Medienthema sind unsere aktuellen oder letzten Lektüren.
Im April findet ihr im Patreon etwas besonders Nerdiges, denn Christian und ich schreiben ja gerade an unserem Ritterinnenroman und wie sich das bei einem Ritterinnenroman so gehört, gibt es da drin Minnelieder. Diese Minnelieder sind natürlich grob kolportiert, hochmittelalterliche Minnelieder und deswegen habe ich eine Gegenüberstellung der Minnelieder im Roman und der Originale einfach mal zusammengestellt für Leute, die sich für mittelalterliche Lyrik interessieren und deren Rezeption. Das sind wahrscheinlich so 3 von euch. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Und ich habe 2 Termine, die sind leider bei, also was heißt leider, die sind beide in Aachen. Für mich yay, für alle, die nicht in Aachen wohnen. Das eine ist eine Benefizlesung in der Absinthbar Grotesk. Die hatte nämlich letztes Jahr im Frühjahr quasi einen Hilferuf. Der ist auch groß so auf Social Media, auch relativ deutschlandweit geteilt worden, dass es denen halt ja wirtschaftlich nicht super geht seit Corona. Und die hatten dann ja einfach nicht drum gebeten, dass man Benefizaktionen macht, aber es entstanden daraus ein bunter Strauß Benefizaktionen, wo dann zum Beispiel auch Christian von Aster und so, also auch viele andere Leute aus deutschlandweit dahin gekommen sind und haben halt Lesungen angeboten, wo dann alle Erlöse an die Absinthbar gehen. Und wir haben uns in dieser Schlange hinten angestellt und deswegen ist das jetzt schon fast ein Jahr her. Wir machen aber trotzdem endlich unsere Benefizlesung in der Absinthbar am 12.04. zusammen mit Susanne Löwenich. Lesen wir Ungelesenes. Das ist eine, wir haben es unerhörte Benefizlesung genannt, weil man diese Texte noch nie vorher gehört hat. Wir lesen auch nicht aus dem Ritterinnenroman, denn als wir das geplant haben, wie gesagt, wir stehen hinten an in einer langen Reihe von Benefizlesungen. War der Ritterinnenroman, glaube ich, noch nicht mal in einem embryonalen Stadium. Und deswegen lese ich eine noch nicht gelesene Kurzgeschichte bisher, die es schon mal im Patreon gab. Und Christian liest, glaube ich, was aus dem Schatten des Leviathan.
Aha, also
das ist
cool.
Am 12.04. ist ein Sonntag ab 18 Uhr. Kostet, wie gesagt, Eintritt, aber das geht dann an die Absinthbar. Und ebenfalls mit Susanne Löwenich, aber ohne Christian, habe ich eine Lesung am 26.04. im Literaturcafé. Es gibt nämlich in Aachen eine Lesereihe, die heißt Anarchien, denn in dem Wort Anarchien steckt das Wort Aachen. Und deswegen sind die Aachen-Buchstaben in der Anarchien-Lesereihe auch groß geschrieben.
Ah, mir wurde gesagt, ich habe mich schon gefragt, was ist das hier in unserem Planungsdokument gesehen, aber was ist das für eine Schreibweise? Okay.
Und irgendwie ist das wohl sehr schwer verständlich. Also der Mensch vom Literaturbüro meinte
also auch
so,
ich habe es nicht verstanden.
Das ist das letzte Mal, dass ich sowas mache. Genau, aber ich freue mich, die Anarchien-Lesereihe wird von MK, also Miriam Kalmaschkur und Sanjina Kama organisiert.
Cool, ja.
Genau, und da habe ich mich auch sehr gefreut, dass die mich auch gefragt hatten und werde dann natürlich mit unserem Anarchien-Buch, also Anarchie-Deko 1930, denke ich, werde ich da am Start sein. 26.04.
Sehr cool. Da fällt mir gerade ein, weil Sanjina Kama letztes Jahr auch auf der Shortlist vom Inklingspreis stand.
Ja.
Könnte ich ja noch gerade mal erwähnen, dass tatsächlich es in der, also der Inklingspreis in der Schildmal zum Beispiel schon gewonnen hat und wo Judith letztes Jahr auch in der Jury war für die Kurzgeschichten. Der hat dieses Jahr in der Kreativkategorie die Rubrik audiovisuelle Sachen. Und da kam die Shortlist raus und tatsächlich stehe ich da drauf, was mich sehr gefreut hat.
Ja, mich auch. Und du standst auch letztes Jahr auf der Shortlist.
Das stimmt.
Ich bin fast ein Shortlist-Veteran. Nächstes Jahr wird es dann Tradition. Keine irgendwie Shortlist mehr ohne dich aus.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch. Ich drücke sehr.
Ja, genau. Und zwar, weil das vielleicht für unsere Patrons auch noch interessant ist, mit meiner aufgezeichneten Lesung von dem Text, den ich letztes Jahr auf der performativen Buchmesse gelesen habe. Und den gibt es auch als Audio-Extra irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat. Vermutlich letztes Jahr Juni oder Juli. Oder so, Juni, irgendwie so. Aber wenn ihr das Shortlist gekrönte Produkt, der euch anhören wollt, dann könnt ihr es, wenn ihr das Audio extra habt, schon anhören. Aber irgendwie wir vielleicht, wenn der Preis dann irgendwann im Juni vergeben ist, egal, ob ich den gewinne oder nicht, vielleicht verschalten wir es dann auch zur Feier des Tages mal frei für alle.
Ja, wir könnten es auch in den Podcast-Feed hochladen, finde ich.
Genau, machen wir vielleicht mal. Aktuell könnt ihr es auf jeden Fall hören, wenn ihr Audio extra Patrons seid.
Ja, sehr cool, dass das nominiert worden ist. Freut mich sehr.
Genau, und dann können wir jetzt zu unserem Thema kommen, vielleicht mal kurz erklären, was es mit dem Thema auf sich hat.
Es reicht jetzt.
Es reicht jetzt, genau. Nein, also wir haben überlegt, was wir machen, weil der März irgendwie auch ein bisschen kurios und skurril und stressig war bei uns allen. Mhm. Und wir jetzt nicht so ganz die Zeit hatten, so super thematisch in irgendwas einzusteigen. Und bei einem Podcast, den ich auch eigentlich überhaupt nicht höre, sondern immer nur mal so YouTube-Shorts davon sehe, von so zwei US-Comedians, gibt es eine Kategorie, die sie immer machen, die da heißt This Has Gotta Stop. Also damit muss jetzt Schluss sein. Mhm. Wo sie einfach so Hot Takes, so Dinge, mit denen jetzt mal Schluss sein muss, in die Welt hauen. Und dann haben wir gedacht, Hot Takes können wir ja auch.
Genau, so super. Deswegen, Hot Takes kann man auch ohne Vorbereitung.
Hot Takes können wir ohne Vorbereitung in die Welt hauen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt diese Folge, wo wir einfach zu verschiedensten Themen...
Es ist schon noch grob ums Thema Buch, Literatur, Rollenspiel.
Genau, so durchmischt mit Politik und Real-Life-Hot Takes. Das ist unser Folgenkonzept.
Genau, genau. Hurra, womit endlich mal genug sein muss. Ja.
Ja, möchtest du anfangen?
Ja, ich fange gerne mal an, denn ja, wir haben auch gedacht, dass wir natürlich auch ein bisschen so aus unseren teils leidgeprüften beruflichen Kontexten Dinge mit nach hier bringen. Was mir immer wieder auffällt, sowohl wenn ich mich beruflich mit Büchern beschäftige, als auch wenn ich Bücher lese, ist, dass in letzter Zeit wieder so ein bisschen in ist, Beschreibungen rauszuhauen zu jeder einzelnen Figur, die auch nur einmal in die Szene tritt und einen halben Satz sagt, als wäre sie aus einem Meine liebsten Kindergartenfreunde-Buch. Also so dieses Hautfarbe, ja. Augenfarbe, Haarfarbe. Ja. Ne, also die kommen rein und dann ihre großen blauen Augen weiteten sich, als sie und dann, ne, so dieses, jetzt habe ich diese Figur beschrieben. Im Prinzip hat sie, also ist die Figur aber nicht beschrieben. Sie ist einfach nur ja. So ein Stichwortabklapperung, das nervt mich unfassbar. Und ja, mich nervt auch dieses ewige Augenfarben, also generell Augenfarben beschreiben nervt mich gerade, boah. Augenfarben beschreiben nervt mich gerade vor allen Dingen in so Kontexten, wo man in 7 Metern Entfernung um die Ecke kommt und dann ihre großen blauen Augen weiteten sich, boah Leute, geht mir doch weg. Das sieht man doch gar
Niemand
nicht.
Niemand sieht das. Niemand sieht das. Ich könnte dir bei so vielen Leuten überhaupt nicht sagen, welche Augenfarben sie haben. Also
Nein.
Weil man sie dann schon länger kennt und öfter mal dicht an ihnen dran gewesen sein muss. Also ich zumindest. Weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen noch anders. Aber woher seht ihr, dass sie grüne oder blaue Augen haben auf 10 Meter Entfernung? How?
Also. Oder auch diese Mood-Swing-Augen. Dieses, oh, seine Gott, sonst ja. immer so blauen Augen wie Sonnenstrahlen auf dem Meer waren nun so dunkel wie das Meer zur Mitternacht. So, this is not gonna happen, Leute. Keine meine Kindergartenfreunde. Damit muss Schluss sein jetzt.
Es war da ganz auf die Augen, die auch das Einzige ist, was beschrieben wird. Ja. Ne? Also immer wieder. Das Love Interest immer wieder. Und dann wird aber immer wieder einfach nur die Augenfarbe und wie die Augen jetzt gerade aussehen. Das finde ich, verstehe ich.
Ja.
Nee, Schluss damit.
Ja.
Ja,
Schluss damit. Und dann noch related, ich hänge es direkt an.
Ja, klar.
Ist, wo wir schon bei den blauen Augen waren, die mal aussehen wie Sonnenstrahlen auf dem Meer, mal wie mitternachtsblaues, weiß ich nicht. Dieses Auslassen von braunen Augen und oder, wenn braune Augen dann mal vorkommen, dass sie so als so einfach, bäuerlich, oft sogar irgendwie sowas wie schlammig und hässlich und so beschrieben werden. Leute, this is racism. Also, es tut mir leid, aber we're not doing this. Es muss Schluss damit sein. Das geht einfach nicht. Also, dass wir irgendwie die Augenfarben, die es zufällig in Mitteleuropa und Nordeuropa gibt, dass die faszinierenden und schillernden und immer wieder die Nuancen wechselnden Augenfarben sind. Die anderen haben diese schlammbraunen Augen. Oh ja, sie guckt, diese Bäuerin mit ihren braunen Augen. Selbst wenn es weiße Leute sind, ja? Weiße Leute mit braunen Augen, die halt dann die ganze... Also, ne, ich habe gerade in so einer Übersetzung, alle Bauern wirklich haben hässliche braune Augen und all die anderen Leute, die tollen Adligen, die haben immer ganz, und ihre Augen wie Steine, auf die es gerade geregnet hatte, bla bla. Selbst wenn das weiße Leute sind, ist die Assoziation, dass die braunen Augen immer hässlich, bäuerlich, simpel und schlammig sind, Rassismus. Und ja, ich habe keine Lust mehr darauf. So, ha, direkt die ersten zwei Hot Takes direkt in Rage geredet.
Ja, genau. Also Schluss mit braunen Augen, die abgewertet werden.
Bitte, bitte.
Genau, also eh schon generell und dann, wie gesagt, das ist auch noch echt racist, ja.
Generell, wenn euch all diese Wörter einfallen für blaue, graue und grüne Augen, dann werden euch doch wohl auch nette Wörter für braune Augen einfallen. Ja, also seriously. Vielleicht einfach generell weniger Fixierung auf Augen.
Wir haben unsere Hottags auch nicht thematisch sortiert, deswegen springen wir jetzt weg von Augen und Beschreibung. Womit auch mal Schluss sein muss, also als freiberufliche Autorin und Herausgeberin gesprochen, die aktuelle Bedienoberfläche der VG Wort.
Alter.
Oder generell der Prozess in der VG Wort, irgendwas zu schaffen, zu finden, zu machen, zu melden, zu tun. Also ich sage ja immer scherzhaft, und es ist kein Scherz, meine Steuererklärung ist leichter als diese VG-Fort-Sache.
Ja?
Ich habe neulich zum ersten Mal, ich packe euch den Artikel gerne in die Shownotes, zum ersten Mal verstanden anhand eines sehr gut erklärenden Blogartikels, wie zur Hölle man überhaupt E-Books melden kann in diesem Portal. Und das ist vogelwild. Also und generell, also auch diese ganze, also ist ja total gut, dass die VG-Wort gibt, aber warum muss sie so sein, dass man sie nicht versteht, wenn man nicht erstmal drei Blogartikel mit Erklärungen liest? Also
es ist krass.
Ich verstehe es nicht.
Ja. Es ist auch krass, weil es sagt ja dann immer, du musst schon genauso eingeben, wie es in der Deutschen Nationalbibliothek steht, der Eintrag. Ne? Also für Bücher. Das ist ja noch, das Einfachste ist ja ein Printwerk dort zu melden.
Ja.
Also da muss man ja nur in dieses Tom-Ding und dann da auf den richtigen Reiter und dann da das Richtige eingeben, zufällig. Und dann gibt man die Sachen genauso ein, wie sie auf der Deutschen Nationalbibliothek verzeichnet sind und dann findet es sie trotzdem nicht. Das ist immer so, bist du, was ist mit dir? Wir hatten auch den Fall, dass das JC Vogt, was Fischer gemeldet hat, ein anderes JC Vogt war, als Tradition gemeldet hat. Ich glaube, es war das Leerzeichen.
Oh Gott.
Und dann war das nicht mein gemeldetes Pseudonym. Dann konnte ich das nicht melden, dann musste ich ein neues Pseudonym beantragen.
Wo das Leerzeichen dann da war.
Wo das Leerzeichen
oder
dann nicht da war. Und das musste ich per Post an die VG Wort schicken, die mir dann das freischaltet. Und dann konnte ich Anarchie-Deko 1930 melden.
Wow.
Das ist einfach, Leute, was ist mit euch?
Ich glaube, sie haben es schon mal ein bisschen überarbeitet, aber
nicht
das ist immer noch nicht zugänglich.
Mhm.
Und ich verstehe auch alle, die dann irgendwie sagen, nee, ich melde nichts, verstehe das nicht, es ist zu kompliziert.
So, es muss Schluss sein mit unzugänglichen Bedienoberflächen. Vor allen Dingen von der VG Wort, weil die allerunzugänglichste ist.
Ich glaube, die Seite ist organisch gewachsen und bildet immer noch irgendwie so sehr den, es war mal ein Papierformularprozess ab.
Ja.
Generell, warum muss man, also warum, man kann sich auch fragen, ne, warum muss man das überhaupt melden? Warum wird es nicht automatisch?
Ja.
Also könnte man sich jetzt fragen, ne? Also, aber okay, genau. Also VG Wort, es muss einfacher werden und zugänglicher. So, genau. Nächster Punkt, wieder komplett anderes Thema, aber Buchtitel.
Buchtitel.
Also vor allem.
Ich würde das aufhören, nein.
Ja, nein. Genau. Ich möchte keine Buchtitel mehr, nur noch ISBNs, die man dann bei der VG Wort. Nein, gerade der Fantastik. Warum zum Fick muss jeder Buchtitel Englisch sein?
Sogar wenn es nicht der original englische Buchtitel ist, muss es ein englischer Buchtitel sein.
Aber auch wenn es ein deutsches Buch ist, von deutschen AutorInnen geschrieben in einem deutschen Verlag erscheinend, muss es immer alles, also ich sage ja nicht, E-Literatur macht alles besser, aber das macht E-Literatur gerade besser, dass die Titel wenigstens noch deutsch sein dürfen.
Ja.
So. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also ist es irgendwie, damit die Leute denken, es ist eine Übersetzung und es dann deshalb kaufen? Oder
ich fürchte,
irgendwie?
das ist die Antwort darauf, ja.
Okay.
Ich glaube schon. Also ich finde es auch furchtbar. Und ich finde halt auch dieses wir übersetzen einen, ich meine, bei Filmtiteln wird das ja schon voll lange gemacht, wir übersetzen einen englischen Buchtitel in einen anderen englischen Buchtitel.
Das ist eine lange deutsche Tradition.
Und wenn es nur Sinners und Blood and Sinners ist oder irgendein Captain America hieß auch mal The Winter Soldier beziehungsweise the First Avenger.
The Winter Soldier hieß auf Deutsch Captain America, The Return of the First Avenger.
The Return of the First Avenger, genau.
Immer noch eins meiner Lieblingsbeispiele für absurde Übersetzungen, aber genau.
Ich meine, ich konnte das anfangs so ein bisschen in Bezug auf Bücher verstehen, die so ein größeres Ding sind und wo man, weißt du, wo schon in die Netflix-Rechte verkauft worden sind und sowas. Weiß ich nicht, das war...
Kann ich das auch verstehen.
Ne? Zum Beispiel, als ich Ray Bearer übersetzt habe, waren die Netflix-Rechte verkauft. Leider tut sich da nicht nicht weiter was im Moment. Aber da habe ich halt auch gedacht, okay, wenn wir das jetzt irgendwie anders nennen, dann finden die Leute das nicht mehr.
Ja, ja, klar.
Und dann ist es völlig sinnvoller, es dann einfach so zu belassen, auch wenn das Wort Raybearer nie in diesem Buch vorkommt, dass es halt vorne drauf steht. Aber dann ist mir aufgefallen, als ich in mein Regal geguckt habe, dass ich seitdem gar nichts mehr übersetzt habe, was nicht eins zu eins, gut, ich habe noch Waterwitch übersetzt und das hat einen anderen englischen Titel. Aber ich habe seitdem nichts mehr übersetzt. Und auch mein letztes Buch, was selber von mir selber rausgekommen ist, hat ja auch einen englischen Titel. Das heißt, seitdem, ich kann quasi den Zeitpunkt bei Raybearer festlegen, ab da war alles nur noch Englisch.
Also auch bei Büchern, die ja irgendwie, wie gesagt, auch, es gibt kein Franchise dazu. Es gibt es ist ein Einzelband, es ist der erste Roman einer deutschsprachigen Person und dann heißt er Englisch. Und ich verstehe es nicht.
Nee. Also wir werten irgendwie unsere eigene Sprache so ab. Das ist total absurd.
Ja.
So, Englisch ist jetzt in. Weißt du, das klingt so ein bisschen wie so, weiß ich nicht, wie so eine ältere Tante in den 90ern. Da waren die auch immer so, die Hosen heißen jetzt Jeans, das ist jetzt in.
Ja, also ich denke mir immer so ein bisschen so, was sagt mir das denn über irgendwie das Sprachgefühl der Personen dahinter? So jetzt, also ich meine, ich sage jetzt nicht unbedingt AutorInnen, weil die können ja auch im Großverlag oft nicht so viel dafür, wie das Buch heißt, ne? Aber was ist denn das für ein Ding, dass man irgendwie sagt, nee, wir trauen uns nicht zu, einen guten, packenden Titel für ein deutsches Buch zu finden, der nicht Englisch ist, obwohl wir ja mit Sprache arbeiten.
Ich finde aber, dass dieses Abwerten von Deutsch als Sprache, also es ist mittlerweile auch total verbreitet, dass Leute halt einfach sagen, nee, mit Deutsch kann man gar nicht das ausdrücken, was man ausdrücken will. Also das haben uns tatsächlich schon Leute nach Lesungen gesagt. Ja, ihr schreibt ja ganz gut auf Deutsch, aber ich lese eigentlich gar nicht mehr Deutsch, weil Deutsch als Sprache ist nicht so ausdrucksstark wie das Englische, wo ich dann so denke,
Das ist auch
genau, deswegen haben wir auch gar keine LiteratInnen hervorgebracht und keine Bücher.
Auch generell. Niemand schreibt ja mehr auf Deutsch. Ganzen Buchpreise und so, alles abgeschafft. Ja, alles nur auf Englisch vergeben. What? Schräg.
Ja.
Also vielleicht mal wieder nicht mehr nur englische Buchtitel für deutsche Bücher. Also ich sag ja nicht gar nicht oder so. Manchmal passt das ja auch, aber warum muss alles in der Fantastik gerade irgendwie auf 100% Englisch sein? Schluss damit.
Schluss damit. Womit auch Schluss sein muss, sind diese, wie schreibst du besser mit KI-Seminare für Schreibende? Die müssen einfach, das muss einfach weg. Ersatzlos gestrichen, wirklich.
Auch für LektorInnen. Wie nutzt du die KI zum Lektorieren? Die Antwort ist nein, gar nicht.
Nicht.
What the fuck einfach.
Ja. Hört auf, Geld damit zu verdienen, dass ihr Schreibenden und anderen Leuten sagt, sie sollen jetzt KI benutzen. Just don't. Ihr macht euch selber damit überflüssig. Cool, hattet ihr eine gute Idee, jetzt mal ein AI-Seminar anzubieten? Nächste Woche hält die AI das Seminar selber.
Ist so neben allen anderen Problemen, weiß ich nicht. Wollt ihr wirklich eure Ideen in ein Tool kippen, was sie dann klaut? Und wollt ihr wirklich irgendwie als LektorInnen die Texte eurer Kundschaft in ein Tool kippen, was sie klaut? Und also, you know what I mean? Also, was ist das? Und genau, also gerade als Autorin, ja, schreiben mit KI, genau. Das ist dann
damit
immer,
kannst du deine Produktivität steigern.
Ja, das ist ja, genau, das ist ja das Wichtigste, dass man ganz schnell ganz viel produziert.
Ja.
Und das ist dann so, also man sitzt auf dem Ast, an dem man gerade sägt und ich verstehe es nicht. Wenn man keine Lust hat, ein Buch zu schreiben, muss man es ja nicht tun. Also es ist ja nicht so, dass es lohnt, ja. Also es ist ja auch nicht, dass man damit Geld verdient. Also von daher, warum? Ja,
genau.
Also,
wenn ihr keinen Bock habt, mach was anderes. Es ist nicht die Nummer mit dem schnellen Geld, die ihr vielleicht denkt, dass es ist. Und mein Ihr richtet sich da, glaube ich, nicht an unsere regelmäßigen HörerInnen, sondern eher an diese Grifter, die uns eh nicht zuhören.
Ja,
und die sich jetzt denken, boah, aber wenn ich 85 Bücher im Monat auf Amazon hochlade, dann kriege ich ja schon Geld, wenn jedes davon nur 10-mal gelesen wird.
Ja, ja, ja.
Ja.
Das aber es gibt ja auch Leute, die das dann trotzdem ist irgendwie. Plottet dein Roman mit ChatGPT? Ich meine, I get it, plotten ist hart, aber warum? Nein, ChatGPT wird euch nicht dabei helfen. Gilt auch für jeglichen anderen AI-Scheiß. Also, nein, ihr müsst nicht ein lustiges KI-Bild für euer Instagram-Profil machen. Nein, ihr müsst nicht Charakterart mit KI machen und sie posten. Macht es einfach nicht. Und womit auch wirklich Schluss sein muss, ist, dass Leute sagen, oh nee, ja, nein, also über ihren Texten darf auf keinen Fall mit KI gearbeitet werden, weil das ist ja schlecht und schlechte Qualität, aber ich hau alles voll mit KI-Bildern auf meiner Website, auf meinem Instagram, noch mit irgendwelchen Goodies, die es zum Buch dazu gibt. Die lasse ich dann mit KI machen, weil das ist ja nicht so schlimm. Das trifft ja dann nur die IllustratorInnen und so, weil das ist mir ja aber egal, weil damit verdiene ich ja nicht mein Geld.
Ja, genau, damit verdiene ich ja nicht mein Geld. Dann will ich ja nicht berühmt werden.
Genau, das ist einfach eine unsolidarische Kackscheiße und damit muss auch Schluss sein. So.
Ja. wo wir gerade beim Thema immer produktiver mit KI waren, womit auch Schluss sein muss, ist diese Forderung nach 100 Seiten Leseprobe. Entschuldigt, ja. Das lest ihr doch eh nicht. Hintergrund, Agenturen, teilweise auch Verlage sagen halt, wenn du uns ein Buch einreichst, dann brauchen wir dazu 100 Seiten Leseprobe. Das brauchen sie natürlich nicht. Sie wollen damit aussieben, wer die Zeit hat, 100 Seiten Leseprobe zu schreiben.
Das glaube ich nämlich auch. Weil man sagt ja auch immer, ne, irgendwie, hey Leute, ein Buch, das muss auf den ersten 30, 35 Seiten packend sein. Also warum dann 100 Seiten Leseprobe, wenn es ja eh auf die ersten 35 ankommt? Das macht ja, ja, gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist wirklich eine Leidensprüfung so ein bisschen, ja, oder ein Fleißübung. Wer schafft es, irgendwie zumindest schon mal 100 Seiten zu sagen? Und ich meine, ich verstehe total, wenn irgendwie Verlage sagen, okay, bei Leuten, die noch nie ein Buch zu Ende geschrieben oder nie ein Buch veröffentlicht haben, dann wollen wir irgendwie das ganze Manuskript haben, bevor wir einen Vertrag machen,
ja, ja,
weil
genau,
wir wissen wollen, dass die Leute das auch zu Ende kriegen. Ja. Das verstehe ich, aber das hat ja nichts mit den 100 Seiten Leseprobe zu tun.
Nee.
Das, also,
genau, ich habe auch schon gedacht, also okay, das kann ich halt verstehen, damit man einfach halt, ja, sieht, ne, so ist das wirklich, also, weil das ist ja wirklich einfach die allererste Hürde, vor der man steht, kann man das Buch zu Ende schreiben.
Genau.
Und ich finde das klar, bevor man einen Verlagsvertrag hat, sollte man wissen, ob man ein Buch zu Ende schreiben kann. Also das ist, glaube ich, schon, das versteht sich irgendwie von selber. Aber wenn man dann schon zahllose Bücher geschrieben hat, ja, und ja, man hat ja einfach Ideen und gute Ideen und arbeitet das zu Exposés aus und sucht dann einen Verlag dafür, dass dann, ne, Agenturen und so sagen, ich schreibe erstmal 100 Seiten Leseprobe. Das habe ich, seit Agenturen das fordern, habe ich das nicht mehr geschafft. Ich schaffe das einfach nicht. Ich kann nicht, weil ich keine 100 Seiten schreiben kann, sondern weil ich das ja nicht in einer Zeit machen, also das muss ich ja dann in meiner Freizeit aufs Geratewohl.
Ob du dafür je Geld sehen wirst.
Ja, genau, aufs Geratewohl. Und dann ist es ja im Moment so, dass die dann, weiß ich nicht, bei jedem zweiten Projekt sagen, ach nee, das passt uns jetzt doch irgendwie nicht. Irgendwie war es das nicht. Nee, also das trifft gerade nicht den Trend oder whatever. Und dann hast du diese 100 Seiten irgendwie in deiner Freizeit geschrieben. Das ist ja auch nur frustig. Also
ja,
ich sehe total ein, dass ich eine Leseprobe schreibe und die auch aufs Geratewohl und mal gucken, ob es passt oder nicht. Aber dann doch bitte 30 Seiten. Also Entschuldigung.
Oder die 100 Seiten werden halt vergütet. Das wäre die andere Option, ne? Also,
ja.
Dass man irgendwie irgendeine Art von Kompensation dafür bekommt. Aber diese 100 Seiten in der Freizeit schreiben, die da sowieso niemand liest, weil, ne, entweder sagen sie nach 35 Seiten, ja, ist geil, wollen wir, oder sie sagen, nee, wollen wir nicht. Also
ganz ohne Scheiß, aber die setzen sich doch nicht hin, lesen 100 Seiten. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also,
falls Agenturleute oder Verlagsmenschen mithören und uns ein gutes Argument für die 100 Seiten Leseprobe kommentieren oder per Mail schicken wollen, dann sind wir gespannt, dann lesen wir es nächstes Mal vor.
Genau.
Kein Problem. Vielleicht übersehen wir was.
Und ich habe ja auch mal in einem Verlag gearbeitet und da hatten wir auch, das war ja schon ein paar Jahre her, da hatten wir halt auch 20 bis 30 Seiten Leseprobe und ich finde das, also die habe ich dann auch teilweise mit geprüft mit der Verlagssektorin zusammen und so. Und das ist halt auch was, da kannst du mehrere an einem, ne, an einem Tag und dann kannst du so ein bisschen vergleichen und dann kannst du überlegen. Ganz davon abgesehen, dass wenn man 100 Seiten schreibt, dann schreibt man auch eigentlich das Buch zu Ende. Also wer hat denn Bock, 100 Seiten zu schreiben, danach monatelang zu warten, darf ich weiterschreiben oder nicht? Also das ist auch wieder sowas, wo ich so denke, dann würde ich fast nochmal von vorne anfangen, wenn ich dann die Zusage bekomme. Also die 100 Seiten sowieso, arbeite ich die wahrscheinlich sowieso nochmal komplett um oder so.
Naja, also das von uns aus auch gerne Schluss damit.
Ja.
Womit, finde ich, auch Schluss sein muss, und das irritiert mich jedes Mal, wenn ich es sehe wieder, sind Social-Media-Follower-Zahlen in AutorInnen-Infos oder Bios. Oder
na, oida.
Vitae. Ich verstehe nicht, was das soll, weil...
Die ist beliebt, das muss gut sein.
Also ich lese das, also so oft, wenn ich mal gucke, keine Ahnung, ne, was, so teilweise auch, wenn ich Sachen auf dem Schreibtisch habe, wo ich mal gucke, ach ja, was ist denn das eigentlich für ein Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, oder lese ich mir das durch und dann sehe ich so ganz oft, ja, und sie hat auch 25.000 oder 100.000, was weiß ich, Follower auf TikTok oder Instagram und ich bin so, ja, und was sagt mir das jetzt? Also A, was genau hat das damit zu tun, ob sie gut schreiben kann, die Person? Nichts. Das heißt, sie kann unterhaltsamen Social-Media-Content machen.
Mhm.
Das ist ja nicht nichts, aber das hat nichts damit zu tun, ob man ein gutes Buch schreiben kann. Also vielleicht ganz rudimentär, aber sicherlich, wenn man unterhaltsam irgendwie auf Social-Media schreibt, schreibt man auch unterhaltsam beim Roman vielleicht. Aber ansonsten ist es
nicht der Marker, ob man gut schreiben kann, sondern ob man das Buch nachher gut verkaufen kann.
Ja, und ich denke mir auch, das ist ja so entmutigend, finde ich, auch für neue AutorInnen, die das dann immer lesen und dann irgendwie denken, ja, okay, scheiße, aber ich kann mich ja gar nicht beim Verlag bewerben. Ich habe hier nur 150 Follower auf Instagram oder nur 500 Follower auf TikTok oder so. Und ich finde, das ist auch so ein absoluter Ausdruck, dieses AutorInnen machen ihr eigenes Marketing, Verlage machen es nicht mehr.
Mhm.
Und diese Followerzahlen sind so, finde ich, dieses ganze Problem in einer sehr kleinen Nutshell sozusagen.
Was ich auch witzig fand, ich hatte in der Vergangenheit zweimal in unterschiedlichen Kontexten Autorinnen, dass ich in irgendeiner Form an so einem Projekt gearbeitet habe, die haben quasi beide BookTok erfunden. Das fand ich auch spannend, dass in deren Bios stand, dass sie quasi BookTok erfunden haben. Und dann zwei unterschiedliche Leute, wo ich so dachte, genau. Also die waren quasi die Begründerinnen überhaupt, dass das existiert. Und ich dachte, ja, ganz bestimmt. Ich glaube, dadurch sollte auch quasi gesagt werden, so nach dem Motto, hier ist endlich das Buch von der Frau, die BookTok erfunden hat. Okay,
cool. Das ist so ein bisschen wie der Anführer der Antifa, ne?
Also, ja.
Das, so weiß ich nicht. Irgendwie, das ist doch totaler Quatsch. Solche Sachen entwickeln sich halt. Das wird ja von einer Person erfunden, ey. Oh Gott.
Der Patent drauf.
Das fand ich auch so witzig irgendwie. Ich habe dieses eine Young Adult Buch von Cason Callender gelesen. Das How Do I Tell Them I Love Them heißt das.
Mhm.
Nee, das heißt auf Deutsch so, genau.
Was?
Das ist schon wieder, warte. Es heißt im Original anders. Genau, es heißt nämlich eigentlich auf Englisch Luck in Kasim Start a Revolution. So, genau.
Ja,
ich habe es auch auf Englisch gelesen.
Auch, ja.
Jedenfalls, das fand ich so witzig. Da geht es nämlich auch um eine junge Person, die gerne einen Roman veröffentlichen möchte. Und das Erste, was sie macht, ist halt Social Media Follower sammeln. Im Verlauf des Buches gibt es dann so ein, also dieses How do I tell them I love them ist dann irgendwie so ein Tweet, der aus Versehen oder weil er so prägend ist, so total viral geht. Und dann hat die Person irgendwie, die Hauptfigur, irgendwann diese 100.000 Follower auf Twitter damals noch. Und dann schickt sie das Buch. Also dann schickt sie irgendwie damit die Bewerbung an den Verlag und dann meldet sich der Verlag und sie denkt, oh Gott, scheiße, ich habe ja gar kein Buch. Weil was sie nicht hat, ist das Buch fertig geschrieben. So, kleiner Spoiler für diesen Roman. Und das fand ich so bezeichnet irgendwie. Also wird da natürlich auch kritisiert dadurch in dem Roman, dass es nur um diese Follower geht, aber ja.
So, wovon hast du noch genug?
Genau, noch habe ich auch genug von KundInnen oder irgendwie auch Projekten oder so, die keine Absagen schicken. Ich meine jetzt nicht sowas wie, ja, wir haben mal drüber gesprochen, dass das vielleicht eine Zusammenarbeit geben könnte, aber wir können es gerade noch nicht sagen und wir melden uns vielleicht irgendwann wieder, aber wir wissen es noch nicht oder wir lassen uns mal in Kontakt bleiben, das ist ja völlig okay. Aber ich erlebe es also in beiden meinen Selbstständigkeiten total oft, oder also nein, nicht total oft, aber viel zu oft, dass ich von Leuten einfach nichts mehr höre. Ne, Leute, die, mit denen man noch geschrieben hat, über ein Jahr lang teilweise irgendwie dreimal die Woche mit denen Kontakt hatte und Zusammenarbeit stattfand und dann kommt einfach auf einmal nichts mehr und ich denke mir nur so, ja, okay, warum? Also es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich für eine andere Person entscheidet oder keinen Bedarf mehr hat oder das Projekt nicht mehr stattfindet, aber irgendwie kann man da mal Bescheid sagen, kann man da eine E-Mail mit zwei Sätzen schreiben, so so nach dem Motto, hey, tut mir leid, haben jetzt doch jemand anders ausgewählt oder haben doch jetzt irgendwie, ich habe keinen Bedarf mehr oder es ist gerade was dazwischen gekommen und viele machen das ja auch. So ist es nicht. Aber es ist erstaunlich, wie oft es auch einfach nicht passiert.
Also so eine ehrliche Absage ist ja auch einfach, dann weiß man, woran man ist. Und so zerbrechlich sind wir auch nicht, dass man da nicht jetzt irgendwie sagen kann, du, hab mich für was anderes entschieden.
Wie gesagt, wenn noch gar nichts Konkretes besprochen war, ist es ja auch total in Ordnung. Aber ich habe es auch wirklich manchmal, das ist so, ja, okay, ich habe jetzt den Text und dann arbeite ich da dran und dann schicke ich dir das dann irgendwann demnächst zu und dann kommt aber nichts. Also auch wenn man vielleicht schon über einen konkreten Zeitraum und so geredet hat. Und das ist natürlich dann irgendwie blöd, weil man sich die Zeiträume ja frei hält.
Mm.
Das ist das, was mich dann so ärgert. Gilt auch übrigens für Rechnung bezahlen. Also, und da meine ich jetzt auch noch nicht mal irgendwie so Privatperson oder so, sondern da meine ich vor allem auch oft so kleine Verlage, wo man dann dem Geld hinterherläuft und es wird einfach nicht kommuniziert, was dann
gerade sind wir in einer schwierigen Situation, könnten wir noch mal 2 bis 4 Wochen haben. Das fände ich ja total okay, wenn sowas mal jemals käme.
Ja,
aber es kommt ja nie. Und stattdessen stellt man eine Rechnung und eine Erinnerung und noch eine Erinnerung, weil man nett ist und dann irgendwann mal eine Mahnung. Ja, und so weiter. Da denke ich mir dann auch so, ich würde ja mir diesen ganzen Erinnerungen, Mahnungsshit auch sparen, wenn ich wüsste, ihr habt das zur Kenntnis genommen, es funktioniert halt gerade nicht, ihr erbittet euch nochmal irgendwie 2 Wochen. Aber so, nein, ich schweige jetzt, dann geht das Problem von alleine weg. Nee, das geht halt nicht weg. Das steht bei mir dann auf Rot.
Und man hat selber wieder den Druck, so dran denken zu müssen, sich kümmern zu müssen und so. Ja. Genau, das ist mir auch ein Rätsel.
So ein bisschen related, womit auch Schluss sein muss, sind so Anfragen, in denen kein Wort zum Honorar steht. Also wenn man keins zahlen kann, wäre es auch cool, das direkt in die erste E-Mail zu schreiben.
Ja.
Statt auf Nachfrage irgendwann mal so, ach, ich kann übrigens nicht zahlen. Ich finde es total okay, dass manche Dinge nicht bezahlt werden oder so nach dem Motto, wir lassen einen Hut rumgehen und dann teilen wir das nachher oder irgendwie sowas. Das finde ich okay, wenn das nicht damit verbunden ist, dass ich irgendwie 500 Kilometer weit fahren muss oder so. Oder ich finde es halt in dem Kontext dann vielleicht nicht okay und dann sage ich ab. Aber ich wüsste es einfach gerne vorher. Also wenn man dann schon irgendwie, du hast den Kalender überprüft, du hast überlegt, was könnte ich da machen, Dings, Bums, irgendwas abgesprochen und dann hast du vielleicht sogar mittlerweile selber vergessen, dass du noch gar keine Angabe zum Honorar hast. Das passiert mir dann nämlich auch. Ich hatte das vor kurzem auch, dass wirklich der Termin besprochen wurde. Welches Buch werden sie denn lesen? Welche Uhrzeit ist das an dem Tag? Was für ein Publikum kommt dann? Und dann kam so, würden Sie uns denn ein Angebot schicken, was Ihr Honorar angeht? Dann denke ich mir so, was? Das war halt eine Ansprechperson von der Stadt und da hatte ich gedacht, ich hätte mit der schon, weil ich mit der zum Thema Vorlesetag schon kommuniziert hatte und die mir da, glaube ich, schon ein Honorar vorgeschlagen hatte. Und dann noch zu so einem Jugendbuch in der Bibliothek-Event und dann ist mir aus den Augen verloren, ich habe aus den Augen verloren, dass ich für dieses andere Ding im Herbst, dass ich da gar kein Honorar angeboten bekommen habe. Und jetzt habe ich halt schon super viel irgendwie mit ihr hin und her geschrieben. Ja, überlegen Sie sich mal, was Sie für ein Honorar wollen. Generell dieses überlegen Sie sich mal. So, schreib einfach rein, was
könnt ihr zahlen, ja.
Ja, und dann einfach in die erste E-Mail. Das würde mir irgendwie echt helfen.
Man hat ja dann auch mal Sorge, es scheitert womöglich und man kriegt den Auftrag dann gar nicht, wenn man jetzt zu viel will oder so.
Genau. Ich meine,
und dann eiert man in der E-Mail rum, so, also eigentlich würde ich ja für sowas so nehmen, aber wenn ihr Budget das jetzt nicht hergibt, dann könnten wir nochmal reden und vielleicht könnte ich das dann ein bisschen, oder den Zeitenaufwand etwas reduzieren und dann und so. Wenn jetzt so gar keine Vorstellung irgendwie ist, klar, ne, wenn ich jetzt eine Anfrage für einen Workshop oder so kriege und die Leute jetzt so gar keine Vorstellung, zum Beispiel, was ich da normalerweise für nehme oder so. Aber auch da, sie wissen doch, was sie für ein Budget haben. So. Und dann kann man ja gucken, was kriegt man für das Geld hin. Da mache ich mir noch gerne Gedanken. Und wie gesagt, wenn man kein Geld hat, wenn man irgendwie eine NGO oder eine kleine Buchhandlung sonst was ist, die irgendwas organisieren will und dann fragt, keine Ahnung, wie ist es ja auch in Hamburg, wie wäre es, kann man drüber nachdenken und dann ist die Chance auch ganz gut, dass ich sagen würde, ja, okay. Klingt nett, es ist nicht viel Aufwand, vielleicht werden noch ein paar Bücher verkauft, okay, cool, würde ich vielleicht auch machen. Aber einfach eine Info oder irgendwas.
So, jetzt mache ich einen kleinen Schwenk zum Rollenspiel, endlich nochmal. Wir sind ja kein Rollenspiel-Podcast mehr.
Aber wir dürfen trotzdem.
Was auch, wovon ich jetzt einfach auch genug habe, sind diese Besser-Spielgrabenkämpfe im Rollenspiel. Ich habe einfach keine Lust mehr. Irgendwie kam mir das in letzter Zeit nochmal super oft unter, so dieses, das ist ja traditionelles Rollenspiel und das kann ich ja gar nicht mehr, also das kann ich auch gar nicht mehr, also ich kann mich da gar nicht mehr reindenken, also ich will das auch auf gar keinen Fall. Und das macht ja auch, wie kann das denn Spaß machen und dann muss man sich noch irgendwie die Heilkräuter kaufen, um sich daraus einen Trank zu machen. Nee, da lache ich jetzt ja nur noch drüber, weil ich spiele ja jetzt noch die coolen Erzählrollenspiele. Leute, allen Tierchen ihr Pläsierchen. Ich kann auch nicht alles nachvollziehen, was alle Leute immer toll finden, aber ich habe auch keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf solche Unterhaltungen, wirklich ohne Scheiß. Ich habe keine Lust mehr auf so ein, klassische Fantasy. Ach, ich weiß nicht, sowas habe ich ja mit 14 gespielt. Nee, gar keinen Bock mehr.
Generell so Leuten irgendwie ihre eigenen Hobbys oder Interessen oder Sachen, die sie gerade hypen und geil finden, schlecht reden, das ist ja so, also das in jeder Form kotzt mich das irgendwie an. Also wenn es eine Geschmacksfrage ist, ja.
Nicht eine, ich gehe aber noch auf Rammstein-Konzerte, weil...
Ja, genau, dann ist das, dann ist es ja keine Geschmacksfrage, sondern eine Moralfrage.
Genau.
So, das verstehe ich dann. Da habe ich auch Meinung, aber irgendwie bitte nicht immer dieses Schlechtreden und irgendwie dann auch so suggerieren, dass man der bessere Mensch ist, weil man, weiß ich nicht. Habe ich zum Glück gar nicht so oft, weil, weiß auch nicht.
Doch, ich schon. Ja, und auch Rollenspiel-related, das ist etwas, was uns immer wieder als großes Manko auffällt und damit muss endlich Schluss sein. Es gibt keine X-Karte im Real Life.
Ja, das ist ein großes Manko. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das lösen, aber ich finde es super gut.
Eine Scheckkarte. Zücken wir, halten die der Person
Nein,
für die
Nein, ich gehe
Nade.
Jetzt, ich ziehe die X-Karte. Ich möchte das nicht, dass sie mich jetzt nach einer Lesung und ein Gespräch entwickeln. Ich glaube, du hast das mehr als ich. Also.
Ja, ich habe jetzt wieder mehrere Varianten von folgender Situation gehabt. Auch damit muss Schluss sein, dass vor allen Dingen ältere Herren und Damen nach Veranstaltungen zu mir kommen und mir dann da sagen, dass Männer und Frauen doch wirklich körperlich verschieden sind. Oder dass sie Frauen wirklich doch mitmeinen beim generischen Maskulinum und so. Und so, aber es gibt doch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und dann sagen, dann gucken die mir tief in die Augen und dann sagen die, Frauen können ja Kinder kriegen.
Oh Gott.
Und dann denke ich mir immer so, ich bin fast 45 und habe 3 davon. Denkt ihr wirklich, ich hätte noch niemals darüber nachgedacht? Generell, Feminismus hätte noch niemals darüber nachgedacht. Das ist wirklich, als wären wir alle born sexy yesterday. Also.
Ja.
Ich kann nicht. Die Unterstellung, dass ich mich einfach auf irgendeine Bühne setze und dann sage, wir sind alle genau gleich. Alles an uns ist generell gleich. Jeder einzelne Mensch ist genau gleich wie jeder andere Mensch.
Kinderkriegen hängt nicht am...
Ja, das Kinderkriegen, und da muss man noch nicht mal mit anfangen. Ich habe dann versucht, damit anzufangen zu sagen, nicht alle Frauen kriegen Kinder. Was ist mit den Frauen, die keine Kinder kriegen? Sind die dann Männer?
Dann wäre das doch schön, wenn man da die X-Karte ziehen könnte. Sage ich, X'e das jetzt, ich gehe jetzt. Bitte.
Genau.
Sie wurden ge-X'd, bitte verlassen Sie meinen persönlichen Nahbereich. Gehen
genau.
Sie an. Gehen Sie weg. Es wäre schön, wenn das etabliert wäre, einfach so weltweit überall.
Ja. Halt einfach, um ein Gespräch zu beenden. Ne? Also ist mir schon klar, dass man nicht wichtige Dinge, die nötig sind, alle weg-X'en kann. Aber um so ein Gespräch zu beenden, einfach so leicht auf was tippen und dann weiß die andere Person einfach Bescheid.
Wie Homer Simpson die Hecke. Das wäre noch die andere Alternative, so eine Hecke, die man jederzeit
Das wäre auch
zurückziehen.
So Ausklapphecke.
Ausklapphecke, genau.
Holt man aus dem Rucksack und einmal so rums. Ich sah vor kurzem auch im Rahmen vom Frauenstreik den schönen Spruch, Equality is not sameness, und vielleicht muss ich mir den für solche Gelegenheiten mal auf die Stirn tätowieren.
Auf so ein T-Shirt, wo dir das Hemd aufreißt und dann ist da.
Ja, kehren wir wieder ins Buchbusiness zurück.
Ja.
Zu lange Bücher, deren Inhalt die Länge nicht hergibt. Damit muss Schluss sein.
Also du meinst so Bücher, die 300 Seiten haben können, also sie haben 600.
Ja, und sehr und 300 Seiten bestehen aus den blauen Augen des Protagonisten.
Und den braunen, hässlichen, bäuerlichen Augen, genau.
Oder dass eine Situation passiert und dann sehen wir dieselbe Situation nochmal aus einer anderen Perspektive, aber es bringt null Erkenntnisgewinn. Es hat keinen coolen Twist oder so. Es ist einfach dasselbe nochmal. Also, oh Scheiß. Und es bläst einfach diese Bücher so auf. Und das ist der Grund, warum wir gerade aus dem englischsprachigen Raum immer diese Bücher haben. Die haben dann im englischsprachigen halt irgendwie 450, 500 Seiten und landen dann hier irgendwie übersetzt mit 600 irgendwas. Und der Inhalt gibt es einfach nicht her. Es ist einfach, wo ich dann so denke, so dick waren früher die George R. R. Martin Bücher, und da ist aber schon immerhin was passiert.
Das wurde dann zwar auch immer mit jedem fortschreitenden Buch wirrer, was da noch an Personen und Perspektiven dazu kam, aber irgendwann war es mal halbwegs, genau.
Aber ich habe das manchmal wirklich, dass ich so Übersetzung öffne, Buch aufklappe, was auch immer, und dann sind da so Stammbäume und Familie, Banner und Wappen und wer gehört alles zu dieser Familie, und dann denke ich mir immer so, oha, das wird ein komplexes Buch, das hat so politische Verwicklung. Und dann lese ich das und das hat es einfach nicht. Sondern das sind Leute, die werden einmal genamedroppt, werden beschrieben wie meine Kindergartenfreunde und verlassen danach für immer die Szenerie. Und dann denke ich mir so, ich weiß, wo du die Idee her hattest, du hast sie aber nicht vernünftig umgesetzt, dann mach es nicht. Ja, und das sind dann ganz oft Bücher, die landen dann nachher bei 600 Seiten und auf den ersten 250 passiert schon mal nichts.
Ja, oder dann hört diese ewigen Beschreibungen von Sachen,
Klamotten,
die immer wiederholt werden oder in so Situationen sind, wo man denkt, das ist jetzt eigentlich eine Szene, wo die erzählende Figur gar nicht so viel auf die Umgebung achten kann, aber trotzdem wird dann nochmal beschrieben, wie hier das Dach aussieht. Und
die vor kurzem hatte ich auch ein Buch, da fiel jemand runter. Also,
und da ist noch ein Baum.
Und dann da ist noch ein Baum. Es drehte sich kopfüber und dann sah ich die Turmspitze wieder und dann wieder den. Und dann denke ich mir so, eigentlich bist du schon unten und tot.
Also, ich denke, wow, das ist aber sehr viel Aufnahmefähigkeit in der einen Sekunde, wo man da irgendwie, ich weiß auch mal nicht, wie das so passiert. Also, wo ich mir denke, ist das nicht so ein Lektoratsjob, auch sowas anzunehmen?
Ich sah gestern so eine konfrontative Frage auf Instagram, werden Bücher schlechter? Und ich dachte so, ich glaube ja.
Ja, not all books.
Sorry, ich glaube ja. Auch damit muss Schluss sein.
Ja, so. Also ich meine, es ist natürlich auch, also es wird ja auch, das, was ich auch ganz gut finde, es wird ja auch auf Instagram auch viel drüber geredet, dass der Burnout bei AutorInnen einfach auch ein Ding ist, weil, wenn man im Großverlags- und Publikumsverlags-Game mitspielt, will man inzwischen irgendwie 3 Bücher im Jahr raushauen.
Wie du deine Produktivität steigerst mit AI.
Ja, aber ich glaube dann, da denke ich auch so, okay, 3 Bücher im Jahr und auch ohne langen Vorlauf oder so, okay, dann, also was weiß ich, dann ist vielleicht auch keine Zeit, irgendwie darüber nachzudenken, ob diese Beschreibung jetzt gerade Sinn macht oder ob wir die schon 3-mal hatten oder whatever, ne?
Oder also, die eine Beschreibung mit der anderen Beschreibung vielleicht auch widerspricht oder so.
Ja, oder genau, aber ja. Naja.
Aber dann denke ich mir so, dann schreib wenigstens kurze Bücher. Also dann, beschreibt halt nicht zum 17. Mal die Farbe des Wamses vom Prinzen. Wirklich. Ich habe gerade so ein Buch, immer wenn der Prinz reinkommt, der kommt in jeder fucking Szene rein, wird beschrieben, was für ein Wams der anhat. Welche Farbe das Wams hat. Nicht wie das Wams geschnitten ist oder so, sondern welche Farbe das Wams hat. Spoiler, es ist fast immer so blau wie seine Augen.
Oh Gott.
Und ich bin immer so, was? Was? Er trägt mir sein blaues Wams? beschreib mir nochmal, wie seine Augen sind. Das kommt dann aber auch immer sofort wieder. Und dann denke ich mir halt auch so, warum 650 Seiten? Warum?
Okay. Ja, okay. Cool. Also cool, Schluss, cool. Schluss mit aufblähenden Beschreibungen. Ja. Dann hattest du noch was, das musstest du mir erst erklären, weil ich es nicht wusste. Aber genau.
Das gab es aber schon, als ich Buchhändlerin war.
Ja. Ja. Aber mir ging es bisher jetzt vorbei.
Also diese MeToos in der Covergestaltung. Also dass man nicht nur das gleiche Motiv nimmt, sondern auch eine super ähnliche Schriftart, eine super ähnliche Farbgebung. Und ich finde, einerseits ist es so ein LeserInnen für dumm verkaufen, weil so nach dem Motto, haha, vielleicht weißt du nicht mehr genau, wie das eine Buch hieß und wie der Autor oder die Autorin hieß. Und dann rechnen wir damit, dass du nach dem falschen Buch greifst, statt das nochmal irgendwie zu googeln oder so. Und ich finde auch, die AutorInnen haben Besseres verdient, weil die haben oft das gar nicht als so ein MeToo geschrieben, so nach dem Motto, ich rip das jetzt nochmal off und dann, keine Ahnung. Und stehen dann aber nachher da und haben quasi ein Buch, was identisch aussieht wie so ein Bestsellerbuch. Und das finde ich echt auch ein bisschen disrespectful, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich habe das auch gar nicht, also ich wusste jetzt gar nicht, was du damit meinst, aber als du mir dann Beispiele genannt hast, dachte ich so, ja, das stimmt. Also ein Beispiel war ja diese Font und die Schriftgestaltung bei Der Name des Windes, dass die dann so ganz oft kopiert wurde, ne, mit diesen schnörkeligen, so ein bisschen die Schrift bildet so einen Kreis und so.
Und davor ist auch immer die Silhouette von einem Mann, der mit dem Rücken zur LeserIn steht.
Ja,
und im Hintergrund, so der guckt in die Richtung von so einer Stadt, die so ganz weit im Hintergrund und im Nebel liegt. Ist auch 57.000 Mal so umgesetzt worden.
Aha. Wo du es dann gesagt hast, ja, stimmt. Als das rauskam und ein Hit war, da lagen in der Buchhandlung in der Tat viele, die so sehr ähnlich waren.
Und das hat es auch bei Jugendbüchern, also ich war früher in der Jugendbuchhandlung, hat es auch super viel gegeben. Also gerade auch, also Harry Potter hatte ja in dieser deutschen Carlsen-Ausgabe so eine sehr charakteristische Schrift und die wurden natürlich nicht eins zu eins kopiert, aber dass man das wirklich sehr ähnlich machte, das war schon irgendwie. Und da, besonders da habe ich halt so gedacht, wer weiß denn nicht mehr, dass er sie eigentlich Harry Potter kaufen wollte, kauft irgendwas anderes, was so ähnlich aussieht. Also keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein schmaler Grat zu sagen, da setzen die Verlage drauf, dass es irgendwie eine Verwechslung gibt und dass es einfach generell eine Ästhetik, die gerade in ist. Also ich glaube.
Ja, ich glaube auch, ich glaube, man kann das so oder so machen, ja.
Aber ich finde, eine Ästhetik kann man bedienen, ohne dass man so denkt, ja, okay, jetzt habt ihr es einfach komplett nochmal genauso gemacht. Ja.
Das stimmt, das ist natürlich auch echt deprimiert, wenn man irgendwie ein Buch geschrieben hat, was gar nichts mit dem zu tun hat, oder dann kriegt man so ein, hier, das Cover ist möglichst so dicht an diesem Bestseller, aber sonst kaufen es die Leute nicht, also das ist ja schon noch nicht geil. Dann, das hast du draufgeschrieben, aber ich fühle das auch sehr Reels, also Instagram-Reels, beziehungsweise dass Instagram nur noch Sachen in den Algorithmus pusht, die ein Video sind.
Ja, Reels, Punkt. Damit muss Schluss sein, Ende.
Ja.
Ich fordere das.
Ja, wenn Leute Reels machen wollen, können sie es gerne machen, aber ich weiß nicht. Ich möchte gern einfach einen Text schreiben können. Es nervt schon hart, dass man ein scheiß Bild dazu hochladen muss. Aber dass es jetzt auch noch ein Video sein muss, damit es irgendeine Chance hat, gesehen zu werden.
Was ich auch satt habe, ist immer bei Null anfangen wieder müssen. Also in jeder Beziehung.
In allem? Also.
In allem. Auch was so, wie schreiben wir, worüber schreiben wir, warum schreiben wir, was schreiben wir nicht mehr? Vielleicht bin ich jetzt auch einfach alt und bitter. Ich möchte, dass es Wissenstransfer gibt.
Nicht nur im Literaturbereich, sondern ja auch generell, ne? Also
ja.
Related auch dazu. Jedes Mal wieder, wenn wieder rauskommt, dass wieder irgendein Cishead-Dude irgendwie komplette Scheiße abgezogen hat gegenüber Frauen, gerne seiner eigenen Ex oder seiner eigenen Frau. Auch da fangen wir immer bei Null an.
Ja.
Mit Surprise Pikachu Face.
Und Unschuldsvermutung.
Ja, und Not a Man und oh nein, wie kann das sein? Das ist ja so entsetzlich, das hätte man ja nie gedacht. Und das ist ja, wie kommt man nur dazu und sonst irgendwas?
Aber jetzt zu sagen, dass sei das Patriarchat, ist wohl ein bisschen weit hergeholt.
Ja, genau das.
Gefolgt aber dann noch von, das ist auch wichtig, gefolgt noch von einem, von irgendeiner Flinterperson geschriebenen, so Think Piece dürfen sich Männer Feministen nennen. Das muss schon auch noch dabei sein.
Also ich verstehe das auch nicht. Also keine Ahnung, es ist ja nicht, also es ist immer entsetzlich, aber es ist nie überraschend so. Alle Frauen kennen Opfer, keine Männer kennen Täter und es ist einfach so, es ist immer noch so, es ist immer noch. Oh nein, das ist ja so schlimm, da muss man doch mal irgendwas tun. So, ja, ist es, so ist das ja. Und wir müssen das nicht jedes Mal wieder neu erklären, dass es wirklich so schlimm ist.
Geht einfach nicht vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, ich weiß nicht.
Nee.
Es ist kollektive Verdrängung im Spiel oder so.
Ja.
Bisschen seltsam, jetzt nochmal auf Bücher zurückzukommen. Aber was mich auch wirklich nervt, schon immer, ist diese Sache mit den Trendthemen. Ja, also das wirklich auch als Buchhändlerin hat mich das schon so genervt. Dann waren Vampire halt Trendthema und dann musste aber jetzt irgendwie, wenn Vampire dann nicht mehr Trendthema sind, dann muss man herausfinden, was das nächste Trendthema ist. Und sind es Werwölfe, sind es Engel? die Inhalte stehen immer komplett dahinter zurück, dass man ja herausfinden will, was das nächste Trendthema ist und dann alles darauf umstellen muss, wie diese Nummer mit dem Steampunk, so nach den Vampiren hieß es dann irgendwann mal dieses Ding, was diese nischigen Cosplayer da tragen, ja, mit Zahnrädern, das wird das nächste große Ding. Und dann haben wir irgendwie jahrelang ging es dann irgendwie so, ist das wirklich das neue Ding? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Nischenthema. Ja, aber was, wenn es doch? Und es gibt ja diesen einen Film und vielleicht wird es doch noch das neue. Wo ich dann so dachte, Leute, vielleicht ist es einfach nicht das neue heiße Ding und wir machen es vielleicht einfach trotzdem, weil es halt eine Nische ist, die gerade ein paar Leute interessiert. Nein, also wir haben ja das Steampunk geschrieben und dann war auf jeder Lesung, auf jeder Veranstaltung, bei jedem Podcast war immer auch das Thema, ist das denn jetzt der neue heiße Trend nach den Vampiren oder nicht?
Wow.
Ich glaube, weil viele Leute das gerne wollten, dass das jetzt super, super mainstreamig wird. Und es war aber irgendwie von Anfang an klar, dass es das niemals werden würde. Und es gab ein paar Leute, die haben es wirklich, wirklich geliebt. Und das ist doch auch dann okay.
Ja, eben.
Gab halt nicht den Steampunk Edward. Ja, und ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es ja mal diese Reihe unerfreulicher, hieß es so? Eine Reihe unerfreulicher Ereignisse? Oder so ähnlich auf Netflix. Auch eine Verfilmung. Ich habe mich dann nur noch mal daran erinnert, dass es da, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, es ist halt auch schon sehr lange her. Da gibt es so ein Hotel, mit diese drei Kinder und die sind unterwegs von einer Person zur anderen, weil ihre Eltern tot sind und überall ist es immer ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da sind sie irgendwie, glaube ich, in einem Hotel und die Hotelbesitzerin findet, muss immer das machen, was in ist und nie das machen, was out ist. Und das kommuniziert sie immer ganz laut. Zumindest in meiner Erinnerung. Und das Hotel ist super, super dunkel. Und immer, wenn die Kinder fragen, warum ist es denn hier so dunkel, dann sagt sie immer, hell ist out, dunkel ist in. In irgendeinem Punkt in dieser Serie verkündet dann plötzlich irgendwer, ich weiß nicht mehr genau, eine Zeitung oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird dieser Frau dann verkündet, dunkel ist jetzt out, hell ist in. Und dann werden halt innerhalb von Sekunden alle riesigen Bäume in dieser Allee gefällt. Und man sieht halt nur diese abgesägten Stümpfe. Und alles ist total hell, also blendend hell.
Oh Gott.
So stelle ich mir das manchmal mit diesen Trends vor. So.
Ja.
Jetzt schnell alles absägen. Sägen, sägen. 15 Sekunden später. So, das ist jetzt in. Helles
ja,
in.
Wow. Ich glaube, so ungefähr ist das. Ja, aber genau. Inhalt ist egal, aber Hauptsache der Trend ist gewahrt.
Und jetzt machen wir noch eine kleine Lightning Round.
Kleine Lightning Round, genau. Zwei Sachen, zu denen ich, glaube ich, gar nicht viel sagen muss. Das erste sind Laubbläser. Also diese dieselgetriebene Laubbläser. Wurden ja, ich glaube, in Zürich auch schon verboten. Bitte überall. Thank you.
Ja.
Und das zweite ist Feuerwerk für Privatpersonen. Auch bitte Schluss damit, ab sofort abschaffen, weg damit, verbieten. Nein, bye bye.
Aber Lena, das gehört zur deutschen Kultur. Und wo wir bei Kultur wären, womit auch Schluss sein muss, ist mit Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister.
Ja.
Ja. Tschüss,
bitte
bye bye.
Aus dem Amt entfernen, danke.
Ja.
Dann hast du noch eins, was sehr spezifisch für dich ist, aber ja bitte.
Vogt mit I. Also von mir aus dürfen alle Leute, die Vogt mit I heißen, Vogt mit I heißen. Das ist total okay. Ihr dürft auch Vogt mit GH heißen oder wie mein Name sonst schon mal verballhornt wird. Ich finde nur scheiße, dass mich so viele Leute mit I schreiben, neulich in einem Belegexemplar einer Übersetzung. Das kommt an, hinten in der Klappe. Ich wurde diesmal sogar gefragt, ob ich eine kleine Bio einreichen würde. Habe ich mich gefreut, weil ich hatte noch nie eine Bio in einem übersetzten Buch. Und dann ist es ein gebundenes Buch und in diesem Umschlag, da gibt es halt meine Bio als Übersetzerin. Da stand dann auch Judith Vogt. O-G-T. Und dann schlage ich das Buch vorne, schlage ich die Titelseite auf, steht aus dem Amerikanischen von Judith Vogt.
Oh Gott, es kann einfach doch bitte nicht sein.
Es sind 4 Buchstaben. Dann guck halt nochmal.
Wie ist das passiert? Also,
ich weiß es nicht.
Man muss es doch nur rauskopieren.
So, ja, das war wenig Lightning, aber trotzdem so. Vogt
ja, genau. Womit auch noch nicht Schluss ist, aber Schluss sein sollte, ist, dass wir gerade irgendwie super wenige Medien zeitgleich konsumieren. Deswegen ist das gerade immer ein bisschen schwer mit dem Medienthema. Vielleicht wird das auch nochmal wieder besser, hoffe ich. Vielleicht jetzt demnächst auch nochmal Sachen kommen, die wir beide gleichzeitig lesen oder gucken. Aber wir werden als Medienthema jetzt stattdessen einfach uns gegenseitig erzählen, was wir in den letzten Wochen so gelesen haben oder gerade lesen, damit wir überhaupt ein Medienthema drin haben, weil wir natürlich auch mal gerne Sachen, die uns gefallen haben, hier vorstellen. Ich habe gerade gelesen von Anja Kappmann, Die Wut ist ein heller Stern. Das ist ein...
Das klingt schon sehr cool.
Ja, das ist...
Und deutsch, deutscher
ein
Titel.
Ein guter deutscher Buchtitel. So. So. Dann, genau, es ist ein historischer Roman, spielt in Hamburg 1933 bis 37 und die Hauptfigur ist eine Varieté-Tänzerin, die auf der Reeperbahn arbeitet. Und es dreht sich dann halt sehr viel darum, wie halt in so einem Ambiente wie halt ein Varieté, Theater, dann die Machtergreifung der Nazis sehr, sehr schnell zu folgen hat. Also ich fand das ganz cool, dass es halt auch wirklich jetzt nicht irgendwie 43 oder so spielt, sondern halt so in diesen ersten Jahren des Dritten Reichs und man halt trotzdem sieht, was da alles, was derzeit schon irgendwie krasses passiert ist. Und es ist irgendwie sehr, also die Autorin schreibt ansonsten auch Lyrik und man merkt das, finde ich, auf gute Weise. Also es ist sehr atmosphärisch und sehr lyrisch geschrieben und es gibt hinten auch noch einen Anhang mit so ein paar historischen Fakten. Also was halt von den Sachen aus dem Buch sie, warum aufgegriffen hat und also wo sie da recherchiert hat und welche Zeitzeugnisse es da so gibt und so. Das fand ich irgendwie total spannend. Es ist natürlich sehr, also ja, sehr viel deprimierende Themen, sehr viel schlimme Themen, wie man sich denken kann, aber wen das nicht abhält, das ist ein sehr gutes Buch.
Cool, klingt gut. Ja, ich habe von Rutger Bregmann, das ist der im Grunde gut Mensch aus den Niederlanden, habe ich Moralische Ambitionen gelesen. Da geht es darum, dass man auch in seinem beruflichen Leben gerne Moral und Ambition verknüpfen soll. Ich fand's wie alles von, ich habe noch nicht super viel von Rutger Bregmann gelesen, aber ich finde, der ist schon so ein bisschen so, der hat schon so ein sehr so liberales Mindset, was ich oft so ein bisschen zu individualisierend finde und so ein bisschen so, ja, viele Sachen sind da ein bisschen wischiwaschi. Ich fand aber, wo wir eben auch bei 1933 waren, ich fand super interessant, dass ja ganz viel auch so Studien aufgegriffen wurden. Unter anderem zum Beispiel die Studien dazu, was Leute dazu gebracht hat, im Dritten Reich Juden und Jüdinnen zu verstecken.
Aha.
Da gab es die ersten Studien so dazu, wo es so ein bisschen so ein Zirkelschluss war. Das waren gute Menschen, also haben sie Juden und Jüdinnen versteckt und sie haben sie versteckt, weil sie gute Menschen waren. Also das war dann so ein bisschen so, weil ansonsten diese Leute halt so super unterschiedlich waren, dass man nicht sagen konnte, ach ja, das liegt an XY, ne, irgendwas, Kindheit, Erziehung, was immer. Oder finanziellem Background oder irgendwas. Da gab es, es waren halt alle möglichen Leute und man hat dann später festgestellt, dass das fast immer Leute waren, die direkt gefragt worden sind. Also es gibt Zeros, das sind Leute, die von sich aus, da wurde als Beispiel halt ein Mann aus den Niederlanden, der halt ganz viele Juden und Jüdinnen quasi zu so in so Bauernhäuser vermittelt hat immer. Der ist quasi eines Tages vom Fahrrad gestiegen und hat sich gedacht, das geht alles nicht mehr, ich muss Juden und Jüdinnen helfen.
Wow.
Und der war quasi eine Zero. Der ist dann einfach zu allen möglichen Leuten gegangen und hat gesagt, also ich habe da so ein Pärchen, ganz unkomplizierte Leute, ja, die müssten mal irgendwo untertauchen. Kannst du die bei dir aufnehmen? Und die allermeisten Leute sind halt Ones oder Twos. Das heißt, Ones ist, wenn man von einer Person gefragt wird, direkt gefragt wird, würdest du das machen? Dass die dann sagen, ja, komm, okay, ich mach's. Und die Twos, die machen es, wenn halt in ihrem Umfeld auch noch mindestens eine oder zwei andere Leute es auch machen. Und sie merken, ach ja, okay, komm, ich bin damit nicht alleine. Also in so Dorfgemeinschaften, wenn man dann so merkt, ah ja, okay, der Krämer hat auch irgendwie noch ne, so Leute bei sich untergebracht oder so. Und dann gibt's halt die Millions und die machen halt wirklich erst dann mit, wenn das ganze andere Dorf, wenn der Rest vom Dorf auch mitmacht. Also das sind halt so die klassischen Mitläufer. Die gibt's halt auch.
Ja, ja.
Aber seine Theorie ist halt schon, dass die allermeisten Leute handeln, wenn man sie direkt fragt. Und das fand
ich. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Tipp, wenn man irgendwie, ne? Also wenn man sieht, in der S-Bahn bricht jemand zusammen, dass man Leute dann direkt ansprechen soll mit so, sie rufen jetzt mal den Notruf und sie geben mal ihre Jacke als Polster oder so.
Ja. Das fand ich auch nochmal, das fand ich sehr spannend. Also nicht alles an dem Buch war total cool, aber das waren so ein paar Sachen, wo ich so dachte, ja, sehr, sehr interessant.
Spannend.
Ja, das war mein Sachbuch. Ich lese immer mindestens ein Sachbuch und einen Roman.
Stimmt, ja, das mache ich auch oft. Genau, ich habe auch noch ein kurzes Sachbuch, das du mir auch geschenkt hast tatsächlich.
Ah.
Nämlich von Anne Raabe. Das M-Wort gegen die Verachtung der Moral passt ja gut zum Titel des
Moralbücher gelesen.
Das ist halt eigentlich also Anne Raabe ist eine ostdeutsche Autorin, die auch einen sehr guten Roman namens.
Deswegen habe ich es dir auch geschenkt, genau, weil ich wusste, dass du schon was gelesen hast.
Genau, also der Debütroman, Die Möglichkeit von Glück, ich auch sehr gut fand, die auch so fast mein Jahrgang ist, ich glaube ein Jahr jünger als ich. Dieses ist halt ein Essay im Prinzip in mehreren Kapiteln über, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das zusammenfassen soll, aber im Prinzip halt so ein bisschen ein Widerspruch zu diesem Abwerten von quasi Moral also dass Moral so gleichgesetzt wird mit Überlegen fühlen oder Überheblichkeit oder so. Und halt mehr zu, also ne, das ist so Sachen wie, okay, unser moralischer Anspruch sollte es irgendwie sein, dass alle Menschen gleich behandelt werden und alle Menschen gut behandelt werden und den sollte man jetzt nicht wegen Realpolitik irgendwie über Bord werfen. Und dann, ne, sie schreibt dann über verschiedene Aspekte, zum Beispiel auch über Politik in Ostdeutschland, aber auch zum Beispiel über Medien, Darstellung von bestimmten Sachen und über den Umgang mit halt mit dem Dritten Reich in der jungen BRD und so. Und da, weil da halt auch ganz oft so diese, ja, da muss man jetzt nicht die Moralapostel spielen, Sachen so kamen und so. Und dann halt auch immer wieder so unterbrochen von so kleinen persönlichen Anekdoten aus ihrem Leben und ihrer Arbeit und auch ihrem politischen Engagement und so. Das ist, fand ich schon irgendwie sehr gut zu lesen. Also das ist ja jetzt natürlich wieder so ein bisschen Preaching to the Choir, ja. Also
ja.
Sehen natürlich irgendwie alles auch genauso, klar. Aber ich fand das sehr gut. Kann man auch so gut schnell weglesen und ist irgendwie, also ist auch viel zum Thema drin, so, ja, wie macht man gerade weiter, obwohl alles so schlimm ist und so wenig Optimismus eigentlich da ist, schreibt sie dann oft so, ja, aber wenn wir nichts machen würden, wäre alles noch viel schlimmer. So.
Ja, der Roman, den ich jetzt schon sehr lange lese, weil ich ein Problem mit dicken Büchern habe, vielleicht in der Folge schon rauskam. Aber das ist ja wirklich ein dickes Buch, wo die Länge dem Inhalt entspricht, finde ich. Ich habe es auf jeden Fall schon im Januar angefangen. Es ist nämlich sehr ironisch, dass ich ein 700-Seiten-Buch in 3 Monaten lese, aber ein 400-Seiten-Buch in 2 Wochen. Ich habe da so eine geistige Sperre oder so. Und zwar ist das Asa von Zoran Drovenka. Das ist als Thriller tituliert und bei Surkamp rausgekommen. Und es hatte mir der örtliche Buchhändler, bevor die örtliche Buchhandlung leider geschlossen hat, hatte der mir noch sehr ans Herz gelegt. Und ich kannte Zoran Drovenka auch, weil ich mal eine Lesung mit ihm organisiert habe, als ich noch Buchhändlerin war. Der hat damals schon viel auch so über, ja, so über die Jugendlichen geschrieben, über die sonst keiner schreibt. So viel auch so über was an Hauptschulen spielte und so, ne, irgendwie armutsbetroffene Jugendliche und das, aber sehr so auf so eine Art und Weise, die nicht so war wie die übliche Schullektüre, wo man dann so, ach, guck mal, das arme Kind. Sondern ja, so sehr so, ja, auch aus der Perspektive heraus sehr glaubwürdig irgendwie. Deswegen hatte ich ihn halt noch sehr gut in Erinnerung und habe dann gedacht, ach, von dem habe ich echt super lange nichts mehr gelesen und habe mir das dann zu Weihnachten gewünscht. Und ich finde es super schwer zu beschreiben, wie dieses Buch ist. Also es ist ein Buch über eine Familie in Ostdeutschland, die so irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg sich irgendwo niedergelassen hat und da aber, es klingt so ein bisschen sektenmäßig, es ist es nur so halb, so eine Prüfung für ihre eigenen Kinder eingeführt hat.
Ah, okay.
Die aber teilweise halt tödlich verläuft und wenn die dann tödlich verläuft, dann sagen die, so ist es halt. Aber so machen wir halt, dass unsere Kinder stark sind und all diese Herausforderungen überleben können. Und das wurzelt irgendwie im Ersten Weltkrieg und dann wird zum Zweiten Weltkrieg weitergeführt. Und dann gibt's aber in unserer Zeit quasi eine Frau, die so Mitte 40 ist und ihr eigenes Kind verloren hat und die dann dagegen ankämpft, dass diese Tradition fortgeführt wird. Aber das Ganze ist super punkig geschrieben. Es gibt ganz viel so, dass man das so, dass sich das so nach und nach entfaltet. Also das eigentlich ist Asa die Hauptfigur, das ist diese Frau. Und es springt dann aber immer, wenn Asa wieder irgendwen konfrontiert und irgendwie dazu bringen will, damit aufzuhören oder umbringen will, also sie ist schon auf so einem Rachefeldzug, dann wiederum switcht das in die Vergangenheit und erzählt dann in mehreren Kapiteln Sicht dieser Person. Und es ist super verschachtelt und es hat mich ein bisschen in seiner Verschachtelung an Dark erinnert, ohne dass es diese übersinnliche Atomkraftsache hat, die Dark hat, aber so von diesem, es gibt Familien und die gibt es in verschiedenen Generationen, man muss sich immer wieder erinnern, ach, das ist jetzt der Erwachsene, den ich vorher als Kind und der das und das, also das fand ich, ist so ein ganz komplexes Figurentheater, was der da aufbaut und deswegen war es vielleicht auch ganz gut, dass ich das über so einen langen Zeitraum gelesen habe, weil ich dadurch irgendwie den Eindruck hatte, dass ich irgendwie so lange in dieser, also weil es auch einen sehr langen Zeitraum abbildet und sehr, sehr viele Figuren, dass ich immer so wieder dieses, ich komme wieder in dieses Buch, so, ich bin da wieder zu Gast,
ja.
So über einen längeren Zeitraum, das fand ich sehr gelungen und ich bin noch immer nicht ganz durch, ich habe noch 40 Seiten, aber ich finde es spannend. Also, ich glaube nicht, dass mir die letzten 40 Seiten jetzt noch diesen Lesegenuss vermiesen werden. Ich fand es schon sehr gut. Ja.
Cool, das ist jetzt sehr spannend.
Mhm.
Ich würde gerne noch, weil das jetzt so, also ich muss gerade schon echt lachen, weil es so gut passt, noch ganz kurz das Buch erwähnen, was ich gerade lese, wo ich so ein Drittel bis jetzt durch habe, weil nach Anne Rabe jetzt Anne Brohrhilker. Und mit ihrem Buch Cum-Ex, Milliarden und Moral, also schon wieder. Also muss ich jetzt einfach nur erwähnen, das passt jetzt so gut. Genau, Anne Brohrhilker kennt ihr ja bestimmt, das ist die Ex-Staatsanwältin, die wegen der Cum-Ex-Geschichte aus dem Staatsdienst ausgeschieden ist und jetzt bei einer NGO namens Finanzwende gegen Wirtschaftskriminalität sich engagiert und da hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben. Und ich finde das witzig, weil es ganz, also man wird vielleicht denken, es ist so ein ganz anstrengendes Sachbuch zu dem Thema Cum-Ex, aber ist es gar nicht. Das ist wirklich sehr, fast schon flapsig, würde ich sagen, geschrieben. Einfach über ihre Erfahrungen und wie das alles lief und sehr lebendig erzählt, wie sie da diese Ermittlung aufgenommen hat und wie das alles war. Und es ist auch durchaus ein feministisches Buch, weil sie halt in diesen ganzen Geschichten oft die einzige Frau war und auch deshalb oft sehr unterschätzt und von oben herab behandelt wurde und so. Bin jetzt noch nicht ganz durch. Wie gesagt, so ein Drittel bis die Hälfte habe ich gelesen. Gibt auch ein paar gute Podcast-Folgen mit ihr. Würde es aber schon mal empfehlen, weil ich glaube, sie macht nämlich auch sehr das Argument, ne, dass es halt doch schon eine politische Entscheidung ist, wenn man, keine Ahnung, kleine Drogenkriminelle, die selbstsuchtkrank sind, aufs Härteste verfolgt und die Wirtschaftsbosse, Anwälte und Banker mit ihren Milliardenraub davon kommen lässt, weil es vielleicht ein bisschen anstrengend sein könnte. Auf jeden Fall auch ein empfehlenswertes Buch.
Ja, wir machen jetzt noch ein Audio-Extra und zwar, was jetzt mal losgehen muss.
Ja, das Gegenstück zur Folge.
Aber da ist jetzt nicht genau das, also wir rollen nicht dieselben Punkte nochmal aus,
nein,
behaupten das Gegenteil. Ja, genau, die könnt ihr hören, wenn ihr das Audio-Extra auf Patreon abonniert. Das war unsere 87. Folge zu Dingen, mit denen Schluss sein muss. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswapped-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Mai und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna,
Anna,
Antonia,
Arturo,
Astra,
Björn,
Blauer Montag,
Brophy,
Buchschwinge,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Zeifer,
Claudia,
Doro,
Elia,
Elias,
Fakarius,
Fatun,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Georg,
Henning,
Holarius,
Ingvar,
Jan,
Janis,
Jan-Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Justine,
Kai,
Kama,
Kat,
Katrin,
Katta,
Kay,
Kissen,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Magdalena,
Manuel,
Mara,
Marcel,
Marin,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
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 Mo,
Moritz,
Mück,
Natschi,
Nelo,
Nimea,
Nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Phil,
Philipp,
Projektmüra,
Rabenkönigin,
Reinhold,
Resa,
Esro,
Schreiberling,
Skimi,
Shelly,
Sol,
Sphärenmeisterspiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmur,
Tentacle Duck,
Tizi,
Tjörn,
Tobias,
Tobias,
Vanessa,
Verena,
Vic,
Vital,
X Yoko,
Yvonne
und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.